Tag.
Guten Tag.
Geht es dir gut?
Ja, eigentlich geht es mir gut. Ja, eigentlich geht es mir gut. Also es ist eine verrückte Zeit, aber es geht mir gut. Wie geht's dir?
Mir geht es auch gut. Ich kann jetzt an die Öffentlichkeit gehen mit der Tatsache, dass ich ja nicht mehr auf AIDA spiele. Nein, ich spiele nicht mehr auf AIDA, weil wir haben ja über Frau Peterhänsel gesprochen. Die hat halt eine, also für den neuen Hörer, die hat halt eine, Denunziations-Mail geschickt an alle Theater. Und ich vermute, die sind auch an der AIDA gegangen, die streiten das zwar ab, aber sie haben die Mitarbeit, sie haben ja erst die Gage erhöht, dann haben sie noch Flüge umgebucht für eine Reise, die ich hätte letzte Woche antreten sollen. Und dann haben sie aber knallauffallend, nachdem diese Mail an alle Leute ging, an alle Theater ging, von dieser Frau Dagmar Peterhänsel, haben sie mich knallauffallend rausgeschmissen. Wir haben dann ein Telefonat gemacht, zwei Telefonate. Und ja, es sind natürlich Meldemuschis gewesen, sagen sie es. Das ist aber eigentlich Quatsch, weil ich ja ein halbes Jahr nicht gefahren bin. Warum sollte kurz vor meiner Reise da jemand kommen und da petzen? Also letzten Endes wollten sie mich loswerden. Das finde ich sehr schade. Ich bedauere das, weil wieder ist es so, dass das Publikum nicht entscheidet, sondern irgendjemand über die Köpfe des Publikums hinweg. Natürlich können die sich aussuchen, wer auf deren Schiff spielt. Das können sie auch gerne. Aber sie züchten damit natürlich einen Hort der Angst, weil die Kollegen, die tatsächlich wirklich richtig auf die Schiffe angewiesen sind, wobei ich nicht sagen möchte, dass ich das nicht unbedingt bin. Du weißt, als du da noch gearbeitet hast, hast du mir gemeinsam mit der ganzen Crew auf Deutsch gesagt den Arsch gerettet, weil wir über Corona einfach die Endphase von Corona super zusammengearbeitet haben und ich auch sehr überrascht war über diesen riesigen Erfolg und auch über die Freiheit, die man bekam, dass man einfach auf dem Schiff machen konnte, was man möchte. Und das ist natürlich jetzt vorbei. Jetzt haben die einen Hort der Angst geschaffen da, weil das spricht sich natürlich rum. Alle anderen Künstler werden sagen, okay, ist weg. Warum ist der denn weg? Ich möchte daran erinnern, dass es noch eine berühmte Kollegin gibt an Bord, die eben auch das Wort Zigeuner in den Mund nimmt und schlüpfrige Witze erzählt. Die wurde mir gestern auch in einem Gespräch mit einer Entertainment-Chefin, ich habe mit einer Entertainment-Chefin gestern telefoniert, weil ich gestern nun diese Nachricht auch rausgelassen habe an beliebte Mitarbeiter, die meine Arbeit sehr schützen. Und die haben auch gesagt, sie finden es nicht gut, weil es gibt ja auch andere Leute, die so ein bisschen so arbeiten wie ich. Und die müssen jetzt alle Angst haben. Und genau das ist der Punkt. Die haben, in Zukunft musst du, wenn du auf den Schiffen spielst, ein Hort der Angst. Du hast jetzt nicht mehr Angst vor dem Auftritt, sondern du hast, wie ich es ja gerne mal so sage, Angst nach dem Auftritt. Was hast du jetzt wieder Falsches gesagt? Hoffentlich war nicht ein wichtiger Mann drin oder eine wichtige Frau. So ist das Endergebnis. Also K-Ray fährt nicht mehr AIDA. AIDA ist nicht mehr mein Schiff.de.
Kannst ja fast ein T-Shirt von machen. was dich nicht irritieren muss, ist die Tatsache, dass sie erst dein Honorar erhöht haben und dich dann rausgeworfen haben. Das kenne ich. Ich habe auch eine Prämie bekommen, eine fette, und ein Lob dafür, dass ich 10 Jahre lang die Kosten halbiert habe und die Gästezufriedenheit um 38% gesteigert habe. Und keine 6 Wochen später, ohne jegliche Gründe, sondern einfach, weil ich angeblich kulturell nicht mehr zu dem Laden passe. Oder ich wüsste ja selber, dass ich irgendwie doch ein bisschen anders wäre, bla bla bla. Also am Ende kam überhaupt nichts bei raus und sie haben mich einfach auch rausgeworfen. Das ist da aber tatsächlich so. Das hat auch damit zu tun, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich war ja 11 Jahre da und ich war immer so ein bisschen das bunte Schaf der Familie. Ich glaube, die meisten hätten mich gerne viel früher rausgeschmissen, aber wenn du halt so erfolgreich bist und wenn die Gäste dich so lieben und wenn du so viele gute Sachen machst, dann ist das schwierig. Und dann haben sie einfach auf den günstigen Zeitpunkt geworfen, wo man endlich diese bunte Zecke loswerden kann. Und so ist es dann halt. Ich habe es auch nicht verstanden. Und das Tolle ist das, aber das muss man sagen, das ist hier auch anders. Also in meiner Branche und in der Region, wo ich da tätig bin, ist es oft so, dass du einfach plötzlich rausfliegst. Das ist einfach so. Deswegen verdient man auch während der Zeit, wo man arbeitet, viel Geld. Also bei AIDA habe ich nicht viel Geld verdient, aber davor war es zumindest so. Und es ist ein bisschen Entschädigung vorab, weil das Ende meistens unrühmlich ist. Bei AIDA ist ein Unterschied gewesen. Und zwar die Anzahl der Menschen, mit denen ich heute noch Kontakt habe, die sich heute noch mit mir unterhalten, die mich anrufen und um Rat fragen, ist extrem hoch. Ich könnte eigentlich bin ich heute immer noch Berater von AIDA, nur kriege ich kein Geld dafür leider. Insofern, das ist das eine. Das andere ist, ich kann dir genau erklären, wie die Mechanik ist. Und das habe ich ja auch, ich habe es ja, als ich noch verantwortlich war, habe ich es ja auch immer auf den Tisch bekommen. Wenn du auftrittst, also sag mal so, wenn das Theatrium voll ist, dann sind da, sag mal, 1000 Leute drin. Auf den mittleren Schiffen passen 2200, 2400 Menschen drauf. Also das heißt, ungefähr die Hälfte sind bei dir im Theatrium. So, die Hälfte sieht das also. Und wenn 1000 Leute irgendetwas machen, irgendetwas, es ist völlig egal, du nimmst 1000 willkürliche, 1000 Menschen, 1000 nette Menschen meinetwegen sogar, ja, und stellst die irgendwo hin und spielst ein Lied, dann wirst du immer welche finden, die das scheiße finden. Dann ist es so, dass wenn du ein Buch vorliest, wirst du immer welche finden, die das Buch scheiße finden. Wenn du eine Serie zusammenguckst, wirst du immer einen finden, der das scheiße findet. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil in der Welt bis sozusagen zu Corona, muss man fast sagen, war es so, dass diese Menschen dann eben das nicht geguckt haben, das Lied nicht gehört haben, das Lied nicht gefeiert haben, nicht mitgesungen haben, die Comedy-Veranstaltung nicht besucht haben. Es ist wie im Supermarkt. Du gehst in den Supermarkt und magst kein Sauerkraut, trotzdem wirst du da im Angebot Sauerkraut finden. Was sich verändert hat, ist, dass heute jeder meint, er kann den Supermarktleiter zusammenplärren und kann sagen, da steht ja Sauerkraut im Regal. Ich mag kein Sauerkraut. Das Sauerkraut hat da zu verschwinden. Wenn das Sauerkraut da nicht verschwindet, dann gibt es einen Shitstorm. Und dann gibt es die Supermarktleiter, die sich auskennen und die sagen, weißt du was, du Vollpfosten, dann kommst du eben nicht mehr in meinen Supermarkt, geh doch woanders hin, du wirst in jedem anderen verdammten Supermarkt, der gut sortiert ist, auch Sauerkraut finden. Und dann gibt es die, sag ich jetzt mal, nicht so gebildeten, nicht so erfahrenen, ängstlichen, eierlosen und sonst was, die muss man jetzt heute sagen, Eier- und Gebärmutterlosen, so muss man sagen, Menschen, die das, diesen einen Kommentar als etwas Wichtiges nehmen und denken, sie müssten reagieren. Und das ist genau das Unprofessionelle. Das ist das, was sie, also wo die Welt auch irre ist, dass man meint, dass jeder kleine Vollpfosten, der irgendeine Meinung hat, dass dessen Meinung auch zählt. Ich respektiere jede Meinung. Ich finde es total okay, in deine Show zu gehen und zu sagen, ich finde es scheiße. Finde ich total okay. Wenn es jemand nicht gefällt, hey. So, aber, und das hat ja Frau Peter Hensel auch gemacht, wenn es dir nicht gefällt, so fucking what, dann geh doch nicht hin. Oder alternativ dazu empfehle ich Frau Peter Hensel auch bei der Gelegenheit, wenn es dir doch nicht gefallen hat, dann schreib doch mal dem Kay-Ray, tausch dich mit ihm aus und vielleicht gibt er dir deine 30 läppischen Euro wieder zurück. Wenn es, genau, wenn es dir, wenn du so angegriffen warst, ja, oder wenn du so entsetzt warst, dann wirst du, dann glaube ich, dass wenn man dem Kay-Ray sagt, pass auf Kay-Ray, ich bin dahin, ich habe so mich gefreut, weil ich dachte, du bist ein lustiger Comedian, der Witze erzählt wie Markus Krebs oder der wie Paul Panzer seine Stimme aufverstellt und Geschichten erzählt. Das war aber nicht so. Du hast Zigeunerschnitzel gesagt und Negerkussbrötchen und das finde ich ganz scheiße und ich möchte mein Geld zurück. Das wäre auch okay. Aber was man, und da muss man sagen, da kommt dann die ostdeutsche Urgesinnung anscheinend und das hatten die Ostdeutschen grundsätzlich gar nicht, aber es scheint so eine Urgesinnung zu geben bei manchen, die tatsächlich glauben, wenn es staatskonform ist, darf man hinter dem Rücken mobben und Menschen in Lager packen und sonst irgendwas. Und das ist eben Frau Peter Hensel.
Was ist denn bitte der KISS-Status? Gibt es einen KISS-Status auf AIDA, KISS-Status für Gäste?
Ja, ich glaube, das ist der neue. Man probiert ja immer, Stammkunden zu Stammkunden zu machen. Und man probiert immer Menschen, die viel AIDA fahren, zu belohnen. So, das führt immer dazu, wenn viele Leute wiederkommen, AIDA hat 60, hatte mal, weiß ich nicht, ob es heute auch noch so ist, glaube nicht mehr, aber hatte mal früher so 60-70% Repeater. Das sind also Leute, die fahren dann im Frühjahr und kommen aber immer wieder, weil sie es so toll fanden, weil ihnen das so gut gefallen hat. Und wenn man oft wiederkommt, dann hat man irgendwann, keine Ahnung, Bronze, Gold, Diamant, Platin, sonst was Status. Und da es viele Leute gibt, die wiederkommen, sind immer mehr Leute, die Sonderbehandlung wollen. Und diese Sonderbehandlung ist dann sowas, hat man ja auch neulich im ZDF gesehen, ist dann also sowas wie, dass dann die Goldgäste, die besonderen Gäste, die KISS-Gäste oder so, die kommen dann an Bord und dann kriegen sie ein Treffen mit einem uniformierten Offizier und dann gibt es ein Gläschen Sekt umsonst und sonst irgendwas. So ist so eine Art von Bauchpinseln.
Aber mich hat gestern jemand angerufen, darum erzähle ich dir das. Mir hat vorher jemand eine Mail geschickt, okay, deine AIDA-Termine auf der Website sind verschwunden und bei Facebook. Du musst nur sagen, fährst du ja oder nein? Ich habe dann geschrieben, nein. Und gestern Abend haben wir telefoniert. Und der hat KISS-Status und hat gesagt, und das sage ich jetzt nicht, um Dreck nachzuwerfen oder sonst irgendwas. Das sage ich, weil ich weiß, dass das ein sehr aufmerksamer Zuhörer ist. Der ist immer bei unserem Podcast dabei. Der fährt, also ich schätze mal, 5-mal im Jahr mit AIDA. Und der hatte mir vorher schon gesagt, dass unser Podcast so toll ist und dass er das gerne mal live sehen würde. Und er hat mir gesagt, ich solle dir ausrichten, dass das Entertainment, dass er nicht wüsste, was die da eigentlich vorhaben, dass das Entertainment total austauschbar und beliebig geworden ist, dass er sich Boris Brandt zurückwünscht. Und er wollte auch eine Reise machen jetzt, hat aber diese Reise abgesagt, weil er sagt, wenn du nicht an Bord bist, fahre ich auch nicht. Sicherlich wird er irgendwann mal fahren. Aber ich finde das total interessant, dass jemand, der es total beurteilen kann, den habe ich alleine in den letzten zweieinhalb Jahre, ich glaube, ich habe den 4-mal an Bord getroffen. Und der ist total enttäuscht und natürlich auch völlig entsetzt. Freunde von mir haben auch AIDA schon gebucht. Die wissen jetzt nicht, kommen wir da wieder raus, weil die wollten mich an Bord überraschen und sagen, wenn du nicht an Bord bist, fahre ich auch nicht. Das finde ich total interessant. Ich habe auch von Seiten eines Kollegen, der an Bord ist, gehört, also der nicht jetzt an Bord ist, also nicht, dass da jemand unkt nachher, der war an Bord und der hat mir auch gesagt, es sind jetzt 3 Stellen auf eine Person. Das heißt, sie kriegen keine Mitarbeiter mehr. Da scheint eine ziemliche Unruhe an Bord zu sein, was Corona-bedingt ja auch bestimmt möglich ist. Das kann ich alles verstehen. Aber also ich hoffe, dass die Reaktionen der Hörer hier und ich hoffe auch, dass die Reaktionen der AIDA-Reisenden sind. Schreibt nicht mich mehr, ich brauche keine Kommentare von euch. Was mich interessiert, ist tatsächlich, schreibt an das Unternehmen, was stimmt bei euch nicht? Wen möchte der Name? Freddy Quinn sehen, geht auf Reisen oder was?
Ich würde sie mal, also pass auf, ich würde das so zu mal sagen, mal als aus geschäftlicher Sicht würde ich es mal probieren, etwas zu relativieren. Ist ja auch mal spannend, die andere Perspektive zu sehen. Erstens, wer die Hosen voll hat, kann schwer entscheiden. So, das ist das eine. Und wer keine guten Zahlen schreibt, hat die Hosen voll. Und da gibt's eine Kaskade nach oben. Und da haben alle die Hosen voll und jeder probiert irgendwie Geld zu sparen und so weiter. So, dann, wenn du Geld sparen willst im Bereich wenn du überhaupt Geld sparen willst für Entertainment, dann machst du Folgendes. Dann gibst du gibst du aus einer Gruppe von Sängern, jedem, der halbwegs Talent hat, seine eigene Show. Schon steht der auf der Bühne, ja, und trällert seine eigene Show. Gibt es heute bei AIDA. Das heißt, da muss dann der Sänger sozusagen mehr arbeiten. Das sind keine großen Shows, sondern es gibt eben auch alleine Shows. Die werden an Bord dann entwickelt. So, solche Qualität haben die da auch. Das heißt nicht, dass das nicht mit Liebe gemacht ist. Das heißt nicht, dass es auch immer wieder von diesen 2400 Menschen auf mittleren Schiffen Leute gibt, die das gut finden. Heißt das alles nicht, aber es ist natürlich nicht das, was das Handwerk Entertainment eigentlich ausmacht. Das Handwerk Entertainment für eine große Gruppe sozusagen geht wie folgt. Ich muss es hinkriegen, dass jeden Abend etwas Unterscheidbares stattfindet. Ich muss es hinkriegen, dass auf einer ganzen Reise jeder einen schönen Abend haben kann, wenn er will, im Theatrium, im Bereich Show, im Bereich Entertainment, in den Diskotheken und sonst irgendwo. Aber ich muss es auch hinkriegen, dass jeder eine Veranstaltung findet, die ihm so richtig gut gefallen hat. Dass er, wenn er von der Reise zurückkommt, sagt, weißt du, ich habe tolles Essen gehabt, eine tolle Kabine, haben geile Häfen gesehen und abends das Entertainment, weißt du, da war eine Show, da haben die besten Hits aus, ich weiß nicht was gespielt und da waren nur die Sänger und die haben sich toll verkleidet oder waren tolle Akrobaten. Jeder muss halt das finden und was die nicht verstehen können, das hat was mit Wissen zu tun und mit Fachkenntnis, ist genau wie der Politik. Zur Politik gehört die Mitte, aber es gehört auch der linke und der rechte Rand dazu. Und das heißt nicht, dass das gleich Asoziale sind, sondern es geht darum, eine Bandbreite herzustellen. Ansonsten kannst du nicht jeden glücklich machen. Und ich kann dir sagen, ganz einfach, Marktforschung zu der Zeit, wo ich noch da war und du auch. Wir haben immer gefragt, wie viele Leute waren da? Ich wusste genau, wie viele Leute waren in deiner Show. Und du weißt ja, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal erzählt habe, aber diese herrliche Geschichte, daher kommt ja auch das Wort Meldemuschi, wo du zu dieser Frau in der ersten Reihe, die 70 deutlich überschritten hatte, gesagt hat, na, und warum sind Sie heute da? Suchen Sie noch was zu ficken? Irgendwie so in diesem Zusammenhang. An diesem Tag waren 2 meiner Chefs an Bord. Ja, total entsetzt, wie ein Mann auf der Bühne eine Rentnerin so dermaßen beleidigen kann und so weiter. Ich wurde also dann ins Theatrium zitiert von meiner Chefin und stand da zusammen mit dem zuständigen Menschen für Essen und Trinken. Und sie haben mir nochmal mitgeteilt, wie unfassbar unmöglich und peinlich von diesem Kay Ray das war, dass er das gesagt hat. Und dann hat der liebe Gott von oben zugeguckt und hat gesagt, da muss ich dem Brandt einfach mal helfen. Und dem anständigen Menschen Kay Ray muss ich auch helfen. Und so trötete er von oben in die Köpfe der Frau, die gestern in der ersten Reihe saß, und ihren Freundinnen, jedoch mal ins Theatrium. Und so gingen diese Damen, 3 an der Zahl, ins Theatrium und sahen mich da stehen mit diesen beiden ihnen unbekannten Menschen und kamen auf mich zu und sagten, Mensch, Boris, also gestern Abend dieser Kay Ray, ich saß ja in der ersten Reihe, der hat gesagt, ob ich noch was, also zum Pimpern such. Den beiden Menschen neben mir fiel das gesamte Blut aus dem Gehirn. Also hast richtig gesehen, wie sie aschfahl, die sahen aus wie eine Mortadella im Gesicht. Und dann haben sie mich in den Arm genommen, die Frau, also die eine Frau hat mich in den Arm genommen, hat gesagt, es war so toll, es war der tollste Abend, den sie seit langem erlebt hat. Also, das Ding, was es war, ist, es hat gezeigt, wie unglaublich wichtig es ist, Respekt zu haben vor Menschen, die ein anderes Gefühl haben. Ich habe ein ähnliches Erlebnis gehabt, auch bei AIDA. Wir haben, also ich habe der höchste Herr da bei AIDA zu der Zeit, war dabei, wie wir eine neue Show gezeigt haben. Und dann guckt er diese Show an. Er hat keine Empfindung für die Musik. Er hat keine Empfindung für die Künstler. Er hat keine Empfindung für die Auswahl der Lieder, für das Licht, für die Bühne, für die Deko, für irgendwas. Was ihm allerdings aufgefallen ist und was er angemerkt hat, um mir gleich zu sagen, dass ich was falsch gemacht habe, ist, da singen sie gerade das Lied These Boots Are Made for Walking und die eine auf der Bühne hat keine Boots an. Und das ist genau, das ist das eine. Und das andere ist ja, dieses Lied gefällt mir nicht. Und meine Antwort ist immer die gleiche. Ja, klar, hat die keine Boots an. Ist aber auch nicht schlimm, weil das, was du jetzt gerade siehst, ja, ist mit heißer Nadel. Wir hatten haufenweise Schwierigkeiten, vor allen Dingen technischer Natur, mit denen wir nichts zu tun haben. Wir konnten nicht mal richtig proben. Wir konnten viele Sachen nicht besorgen und Container sind nicht angekommen. Es gibt dafür Gründe und natürlich hat sie in Wirklichkeit Boots an. Aber im Verhältnis zu den Emotionen einer Show ist es völlig wurscht egal, dass da jemand, ein Fehlerfinder, einen Fehler gefunden hat. Und die Show ist bombastisch angekommen und noch heute ist es eine der erfolgreichsten AIDA-Shows. Und es ist eine der billigsten AIDA-Shows von den Kosten her, aber eine der erfolgreichsten Shows. Und genau das ist die Kunst des Entertainment-Chefs. Das Zweite ist, wenn dann so jemand sagt, ja, mir gefällt das Lied nicht, dann ist meine Antwort standardmäßig immer die gleiche. Weißt du was? Ich habe die ganze Show gar nicht für dich gemacht. Und genau so ist es. Ich mache das nicht für einen Chef. Ich mache das für die Menschen, für das Volk, für die, die da sind. Ich möchte, dass die glücklich sind. Und dazu gehört auch, dass man eine Auswahl von Musik hat, wo jeder sein Lieblingslied findet, aber keiner sie scheiße findet. Und genau das ist mir leider auch da gelungen. Und das ist das Problem. Das Problem ist das, dass die Menschen heute meinen, weil sie ihre Fresse in ein Handy halten können und ein Filmchen von sich machen können, dass sie sozusagen auch die Tagesschau sind. Das ist nicht so. Obwohl Tagesschau heute ist ja scheiß Vergleich, aber...
Ja, auf der Website der Tagesschau hat gestern gestanden, dass in Brandenburg der Wal brennt.
Der Walfisch? Oder...
Ja, also sie wollten schreiben, in Brandenburg gibt es einen Waldbrand. Aber sie haben geschrieben, der Wal brennt in Brandenburg. Also zwei Fehler im ersten Satz beim Flaggschiff des Journalismus im deutschen Fernsehen, nämlich der Tagesschau.
Dazu kann ich dir sagen, das werden wir jetzt öfter hören, denn ich glaube, dass viele Klimafanatiker in Wälder gehen werden und sie anzünden, denn sie haben ja schon angekündigt, vor 4 Wochen war es, glaube ich, als einer ein grüner Politiker gesagt hat, naja, also im Moment gerade das mit denen, wie sich da die Rechten entwickeln, auf der einen Seite, zweitens, wie man diese Klimaaktivisten, dass man sich über die lustig macht und so, auf der anderen Seite, wenn im Sommer wieder der Wald brennt, dann werden die Leute schon wieder zurückkehren zu uns. Die wollen, dass der Wald brennt.
Ja, das glaube ich auch. Ich wollte noch mit einem Wort abschließen zum Thema AIDA halt. Ich wünsche diesen Leuten natürlich weiterhin gute Unterhaltung an Bord und auch mit AIDA. Ja, ist halt deren Entscheidung und deren Recht. Aber das Wichtige, was du vorhin auch erzählt hast, ist ja das Wort polarisieren. Das ist einfach, glaube ich, in der Kunst wichtig, dass Menschen polarisieren, weil sonst haben wir nur einen Einheitsbrei und es ist irgendwie gleich. Es ist total wichtig, dass man polarisiert. Und wo wir beim Polarisieren sind, komme ich auf ein Wort, was du mir geschickt hast. Ich bin gespannt, welches Thema damit verbunden ist. Das Wort heißt Fegefeuer. Ich denke da an einen ganz bestimmten, aber an was denkst du dabei?
Also ich denke dabei, ich habe mit meiner Frau heute Morgen diskutiert, wenn du mal probierst, in die Literatur dich zurückzudenken, die es früher im Mittelalter gab, da hat man doch den Menschen mit etwas Angst gemacht. Das heißt, wenn du nicht das tust, dann kommst du in die Hölle, ins Fegefeuer. Dann brennst du den Rest deiner Existenz, die endlose tausende Jahre dauert, stehst du bis zu den, keine Ahnung, bis zur Hüfte in Scheiße und es brennt um dich rum. dieser Gedanke hat den Menschen Angst gemacht. Deswegen haben sich die meisten zumindest gut benommen. Die, die keine Wahl hatten, haben sich nicht gut benommen. Denen war das scheißegal, weil sie sagten, ich will lieber heute gut leben. Und dann sehen wir mal weiter. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir dann gucken, wo ist eigentlich die Kirche? Die hat sich ja verabschiedet vom Volk, spätestens in Corona, wo sie die Türen zugemacht haben und gesagt haben, bei Corona darf keiner mehr zu uns reinkommen. Das ist dann tatsächlich in der Geschichte der Welt erstmalig vorgekommen, dass die Kirche kein Zufluchtsort mehr sein kann in schwierigen Zeiten. Und dass sich sogar die Kirche und auch der deutsche Nicht-Ethikrat, eine völlig künstliche Institution, by the way, dass die sich auf die Seite gestellt haben einer Regierung gegen die Ethik, gegen das gute Benehmen, gegen das Christentum, gegen die Gemeinschaft und gegen alles. Naja, das alles zusammengenommen, also bringt mich zu dem Gedanken oder hat auch meine Frau zu dem Gedanken gebracht, was ist eigentlich das Fegefeuer heute? Und ich sag's dir, was das Fegefeuer ist. Das Fegefeuer heute ist das Klima. Dass sich dieser indische Experte, über den wir letztes Mal gesprochen haben, hinsetzt und zieht Vergleiche zu anderen Planeten, wo 450 Grad ist, ist nur der Gipfel der Dummheit. Es ist tatsächlich so, dass sie uns Angst machen mit dem Untergang der Welt und dass alles immer heißer wird. Und eigentlich ist das Fegefeuer. Das Fegefeuer, es wird immer heißer. Und es ist ein Angstmachen und da komme ich dann zu meinem zweiten Stichwort. Stell dir vor, es ist 2029. Ich komme ja aus der Fiction sozusagen, ne? Und jetzt stell dir mal vor, wir nehmen mal einen Charakter, den Karl. Der Karl war bis 2024 ein unbescholtener Bürger. Der hatte eine Firma, der hatte Angestellte, der hat sein Leben gelebt und es war alles in Ordnung. Dann kam dieses ganze Klimadrama und der ganze Scheiß und er wusste nicht, was er tun sollte, weil er hatte ein altes, altes, altes Haus. Und dann hat er sich eine Fake-Wärmepumpe besorgt. Die sah von außen aus, die klang wie eine Wärmepumpe, aber es war keine Wärmepumpe. Und da hat ihn sein Nachbar verpfiffen, weil nämlich die Nachbarn inzwischen darauf achten, dass man alles richtig macht in diesem Land. 2029, da achten alle drauf, dass alles richtig passiert. Naja, da musste er also vor Gericht. Er hat furchtbar Ärger bekommen, ihm wurde sein Haus weggenommen, ihm wurde seine Existenz weggenommen. Er wohnt jetzt in einer staatlich subventionierten Wohnung. Und dann hat er die Weißwurstgrippe geleugnet. Ich weiß nicht, ob du weißt, was die Weißwurstgrippe ist. Das kannst du noch nicht wissen, weil auch die kommt erst 2029 aufs Tablett. Aber die Weißwurstgrippe ist im Prinzip, also Weißwurst ist ja das Symbol des Fleischessers, des gesunden, bayerischen, lustigen Fleischessers und das auch noch zu Festivitäten. Da stellt sich raus oder hat die WHO festgestellt, dass in der Weißwurst ja Sachen drin sind, die dazu führen, dass dein Körper sich vergiftet. Er, der Karl, der bis jetzt ein unbescholtener Bürger war und in diese Wärmepumpe-Scheiße schon reingeritten ist, hat dann auch noch einen Fehler gemacht. Er hat die Weißwurstgrippe geleugnet. Er hat gesagt, guck mal, ich esse Weißwurst und mir passiert gar nichts. Ja, und dann hat er auch noch, und das war das Schlimmste, was passieren konnte, in seiner Firma keine von diesen neuen ins Land geholten Fachkräfte eingestellt, weil er behauptet hat, das wären gar keine Fachkräfte, sondern das wären moderne Arbeitssklaven, die anstatt in ihrem eigenen Land vernünftiges Geld zu verdienen und sich eine Existenz zu bauen, mit ein paar Cent mehr hierher gelockt werden und eigentlich Ungelernte sind. Und das hat er irgendwie gesagt und das hat dann dazu geführt, dass der Mann ins Gefängnis musste. Und dann kam er ins Gefängnis, also 2029 war das, wie gesagt, und dann haben sie auch noch eine Hausdurchsuchung gehabt. Da hat man Reichsbürgersymbole gefunden bei ihm, also ein Geschichtsbuch der 8. Klasse von 1987. Jetzt ist er in einem Knast, in dem erstaunlicherweise nur weiße heterosexuelle Männer sind. Der Grund dafür ist relativ einfach. Die Farbigen und alles LGBTQ und so kann gar nicht ins Gefängnis kommen, weil die sind ja nicht schuld an ihrer Schuld, sondern die sind ja da reingetrieben worden durch das schlechte Verhalten dieser weißen Männer, unter anderem von diesem Karl. Und die gute Nachricht ist, und jetzt kommt die Geschichte auch gleich zum Ende, es ist Sonntag, der 18.09.2029 und das ist der Namenstag für Ricarda und das ist auch der Gedenktag der Unschuld der Mehrgewichtigen gleichzeitig und da darf man Besuch empfangen, einmal im Jahr und da freut sich natürlich der Karl unheimlich, dass die Susi kommt, denn die Susi hat ein ganzes Jahr trainiert und du wirst nicht glauben, was sie trainiert hat. Sie hat ihre Mumu trainiert. Ach. Und zwar hat sie es geschafft, dass sie 2 Dosen Deutschländer Würstchen in den Knast schmuggeln kann. Denn Deutschländerwürstchen, also Deutschländer sowieso, aber Würstchen an sich, sind die neue Knastwährung. 2029 ist das Wertvollste im Knast, ist die Wurst. Und der Grund ist, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährungswissenschaften hat ja bis dahin alles so reduziert, dass man, und die Deutsche Ernährungsgesellschaft da, die ist auch zuständig für das Knastessen, weil deren Empfehlung wird nämlich im Knast umgesetzt in ganz Deutschland. Und die haben gesagt, nur noch 10 Gramm Fleisch am Tag und das bedeutet, es gibt nur noch eine Wurst, jeden Sonntag gibt es eine Wurst, ansonsten gibt es im Knast gar kein Fleisch mehr und deswegen ist plötzlich das Würstchen, das Fleisch, der Fleisch an sich ist die wertvollste Währung im Knast. Vergiss den ganzen Tabak, vergiss die Drogen, Würstchen sind das neue Ding. Und Susi, die Frau von Karl, der bis 2024 ein unbescholtener Bürger war, hat so trainiert, dass sie ihm 2 Dosen Deutschländerwürstchen in den Knast gebracht haben. Und das ist Deutschland 2029, wenn man aus der Fiction kommt. Das ist natürlich alles Blödsinn.
Ja, aber ich meine, es ist ja viel Fiction, wenn man jetzt momentan mal gerade so guckt. Das ist eine schöne Geschichte, die tatsächlich heute ihren Anfang nehmen könnte. Ich war gestern in der Sendung Stimmt, da ging es auch darum, dass die Menschen jetzt langsam, vorher haben die alle gedacht, na ja, diese ganze Verboteritis und die neuen Gesetze und das schaffen die sowieso nicht. Und jetzt kommt das aber beim Bürger langsam an, dass der merkt, das wird uns verboten, das wird teurer und merken es im eigenen Portemonnaie. Und deshalb denken sie dann, sie könnten dann vielleicht doch mal in Erwägung ziehen, die AfD zu wählen, was wiederum natürlich die ganzen Linkstrolle, die AfD vor sich herjagen und die Rechten vor sich herjagen, dazu veranlasst, diesen Korridor dessen, was rechts ist, immer breiter zu machen, nämlich die CDU. Wenn die sich jetzt irgendwie äußern, sind die jetzt auch gleich AfD. Und damit ist dann die Sparte der CDU auch weg. Also ich finde es total interessant, dass man langsam merkt, das kommt jetzt bei der Bevölkerung an und deshalb haben die auch Angst. Und so grotesk, wie das klingt, was du da gerade erzählt hast, es fühlt sich
irgendwann mal jemand 1984 geschrieben. Und da haben wir, ich habe in der Schule 1984, ne, war für uns so ein Ding, wo man sagte, so ist ja Science Fiction. Das ist nichts weiter als, also ich glaube, dass alle Sachen, die ich erzählt habe, sind absolut möglich. Absolut möglich. Also ich sag nicht, ich bin ja kein, hier, wie heißt das, Dystrop oder so, dass ich ja nur den Untergang sehe. Im Gegenteil, möchte ich gerne lachend in den Untergang gehen, aber tatsächlich ist das alles möglich. Man denkt da heute nicht dran. Und da erinnere ich nochmal dran an das Gespräch mit diesem persischen Pärchen, die einfach nochmal gesagt haben, weißt du, das fängt so an, dass keiner irgendwas macht. Das fängt einfach so an. Also New York zum Beispiel habe ich gerade heute gelernt. In New York haben sie festgelegt, dass man jetzt tracken will, wer wann, wie, wo, welche Lebensmittel kauft, um zu sehen, um danach analysieren zu können, was in New York so gegessen wird. Da haben die New Yorker sich nicht gegen aufgelehnt, sondern das ist so verabschiedet. Das machen die jetzt.
Ja, das ist Wahnsinn. Also ich habe gestern auch was Eigenartiges über Amerika gehört, nämlich dass in Amerika ist ganz normal geworden ist, dass ein Mann mit einer Frau nicht alleine im Fahrstuhl ist.
Was?
Weil also Männer gehen in Amerika, das ist ja ist mittlerweile so übergegangen in Fleisch und Blut. Wenn eine Frau allein in einem Fahrstuhl ist und der hält dann da irgendwo an, die Tür geht auf und da steht ein Typ. Dieser Typ wird nicht mit dieser Frau alleine in den Fahrstuhl gehen, weil er Angst hat, dass er anschließend wegen Belästigung verklagt wird, MeToo und so. Und das bringt mich zu einer anderen Art von Fegefeuer, nämlich das, wo ich dran dachte. Ich dachte ja nicht an das Fegefeuer aufgrund der neuen Gesetze und gefühlten
Gerechtigkeit,
des Moral. Besserseins der heutigen Generation, die ja eigentlich sich nur besser fühlen, aber nicht besser sind. Also das bringt mich jetzt zu Till Lindemann, mit dem ich ja gearbeitet habe, der ja auch gerade im Fegefeuer sitzt. Und wie ist denn deine Einstellung dazu? Ich hab tatsächlich Till Lindemann, ich habe ja mit dem zusammen gearbeitet. Ich habe den kennengelernt. Ich habe den nur kurz kennengelernt. Der kam mit seinem Team. Die haben auch Getränke mitgebracht. Das haben sie. Und haben gesagt, hier, wir haben euch mal ordentlich was zu trinken mitgebracht. Und dann haben wir alle eine Aftershow-Party gemacht bei den Freaks. Ich fand das Team sehr nett und ich fand ihn auch sehr nett. Und er war vor allen Dingen, hat alle mit Handschlag begrüßt. Sehr respektvoll für mich. War das ein total netter Mann. Und ich habe den bislang immer verteidigt, würde ich auch immer tun. Aber es kursieren ja tatsächlich wirklich heftige Gerüchte über den. Hast du was gehört?
Ja, ich erzähle dir 2 Geschichten dazu. Erste Geschichte. Wir waren neulich bei Rammstein im Volksparkstadion in Hamburg. In erster Linie, um uns die Bühnentechnik und die Show und das alles anzugucken hin und her. Naja, dann war kurz vor dem Konzert und dann passierte Folgendes. Dann sahst du, ich würde mal sagen, 20, 25 volle Möhre aufgedonnerte Frauen. Die haben ihre Hupen dermaßen hochgeschnallt, dass du kaum weggucken konntest, ja. Und die stolzierten an der ganzen Menge vorbei, direkt vor die Bühne. Und das konntest du sehen, wie so eine Schlange von Frauen, die alle gezeigt haben, was sie haben, und zwar deutlich und ganz kurze Röckchen und mit dem Arsch gewackelt und hochhackige Stiefel und alles, was du da, ja, alles, was es irgendwie gibt, wo man sich vorstellen könnte, da haben sich Weiber geil zurecht gemacht. Ja, das hast du da gesehen sozusagen. So, die gingen also dann im Gänsemarsch, gingen die dann an, also zwischen der ersten Reihe sozusagen und der Bühne in diesem abgesperrten Bereich längs. Und dann haben wir das gesehen und haben gedacht, guck mal, da haben die aus St. Pauli noch ein paar Weiber rangeschleppt. Warum wohl? So, die Frauen sind mit ganz hoher Nase und so den anderen so leicht spöttisch winkend da längs gegangen. Und die waren genau die, von denen die Presse jetzt berichtet und die bei jedem Konzert, und übrigens nicht nur bei Rammstein, sondern bei fucking fast jeder Band, ja, ist das so, dass irgendwelche vorher aus dem Publikum irgendwelche hübschen Mädels ausgesucht werden, die hinterher zur Aftershow-Party kommen dürfen. Das ist schon immer so. Das war schon immer so. Da kann man drüber diskutieren, ob das moralisch gut ist und warum eigentlich Ricarda Lang niemals hinter der Bühne bei irgendeiner Band war und warum Claudia
Roth als Matratze.
Ja,
so. Als Sitzsack.
So. Und da kann man drüber diskutieren, ob hier wie Frau Roth damals die Stonsteine Scherben vernichtet hat. Und da gab es das sicher auch nicht. Die hat darauf geachtet haben, dass keiner hinter die Bühne kommt, außer sie. aber tatsächlich ein Teil der Rockmusikkultur war das eben. Ob das gut ist oder nicht gut ist, ob das gerecht ist oder nicht gerecht ist, kann man sich Gedanken drüber machen. Fakt ist, es gehört dazu. Und ganz ehrlich, die gesamte Welt hat das immer gefeiert. Punkt. Das ist einfach so. So. Und das Gleiche gilt für das gilt für die Filmindustrie und so. Ich finde das alles nicht toll, was da passiert ist. Überhaupt nicht. Aber es war so und es ist vorbei. Und es macht keinen Sinn, heute sich zu echauffieren über Sachen, die vor 30 Jahren passiert sind. Das war eine andere Zeit, eine andere Kultur und fertig. Aber natürlich sind die Weiber da. Und dann sind die auch deswegen da, weil die wollen Fame und Kohle. Die wollen Selfies machen und sonst irgendwas. Sie hat ja auch, diese eine Frau zum Beispiel, die das Ganze ausgelöst hat, hat ja dann behauptet, sie hätte also irgendwie, hätte sie irgendwie Zeug in den Drink bekommen und dann hätte sie blaue Flecken gehabt danach. Keine Ahnung, ich war nicht dabei, weiß ich nicht. Sie hat aber dann gleich am nächsten Tag gesagt, nee, der Lindemann hätte ihr gar nichts gesagt, hätte sie auch nicht angefasst. Ich kenne die Beteiligten. Und ich kann mir, also Party auf jeden Fall, besoffen auf jeden Fall, Drogen nehmen auf jeden Fall. Alle machen, haben das mal gemacht, machen das noch, manche machen es nicht mehr. Aber sexuelle Übergrifflichkeiten bei Frauen, die von nichts gewusst haben und völlig unschuldig rumgestackst sind, I don't believe it. Und ich halte das auch für, auch das wieder ist, meine, der Lindemann hat ja viele Sachen gemacht, die auch politisch manchmal aufgestoßen sind und so und hat sich nichts geschert über was mit Corona und sonst gesagt wurde. Das ist für mich auch das wieder politisches Framing und es reden wieder. Wir haben 80 Millionen Virologen, wir haben 80 Millionen, wir haben jetzt 80 Millionen Lindemann-Experten. Bullshit. Frag die Band selber, wenn die Band zusammen spielt, haben die, da ist das für die okay und dann war es das. Also und diese ganzen Aufklärungsscheiße, diese Menschen, die sich jetzt wichtig machen, die jetzt sich selber inszenieren als Opfer, das geht schon in die Richtung, wie du gesagt hast, mit dem Fahrstuhl.
Ja, es ist ein bisschen so. Ich finde ja, wir haben auf der einen Seite die alten Werte abgeschafft, die natürlich auch schon ein bisschen knarrig uralt waren. Also diese Werte ist, geht da nicht hin. Männer wollen immer nur das eine. Also wenn ich in ein Rockkonzert gehe, dann gehe ich in ein Rockkonzert, um mir die Musik anzuhören. Wenn ich aber in ein Rockkonzert gehe, weil ich gerne an der Backstage-Party teilnehmen möchte und ich möchte gerne den Sänger kennenlernen, dann weiß ich ja, was über Rock'n'Roll, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, was da so gesagt wird. Da sollte ich dann vorsichtig sein, wenn ich nicht dazu bereit bin. Also ich finde es auch total interessant. Es geht.
Was bist du bereit zu tun? Also für mich war, ich wollte unbedingt David Bowie treffen. Hände schütteln, in Arm nehmen, ihm sagen, dass er der Geilste ist. Wollte ich damals. So, dann war der in Bad Segeberg. Wenn jemand zu mir, also ich bin Backstage gekommen, weil ich Leute kannte. Wenn jemand zu mir gesagt hätte, pass auf, mein Freund, wenn du deinen Pillermann rausholst, ja, und präsentierst den und lässt dich anfassen, dann darfst du hinter die Bühne. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte oder nicht. Aber auf jeden Fall hätte ich mich hinterher nicht beschwert, wenn ich es gemacht hätte.
Mich erinnert das gerade, mir fällt das jetzt gerade ein, als ich im Pulverfass-Kabarett angefangen habe. Ich war ja der Meinung, im Pulverfass-Kabarett in Hamburg, da werde ich jetzt Travestiekünstler. Ich bin 89 von Osnabrück dahin geeiert und ich dachte, ich werde jetzt Travestiekünstler. So, ich bin angereist und bin erstmal in mein Hotel, das Hotel, was ich da haben sollte. In diesem Hotel war ich morgens dann frühstücken. Dann kam der Chef und hat gesagt, du kannst hier nicht sitzen. Warum nicht? Das ist für meine Jungs. Für welche Jungs denn? Ja, für meine Jungs. Ich habe das nicht verstanden. Und dann bin ich ins Pulverfass und dann haben mir die Kollegen gesagt, na, du bist die Neue, ne? Und ich habe gesagt, ja. Und hast du schon ein paar Stricher gefunden da im Hotel am Hansaplatz? Und dann dachte ich, ach, das meinte der mit Jungs, da gibt's also Stricher. So, und dann habe ich mir das Pulverfass-Kabarett angeguckt und habe dann festgestellt, dass in der Küche Separés sind. Das heißt, da gab es eben auch Freier. Da wurde eben auch von Transvestiten angeschafft. Und irgendwann wurde ich dann an einen Tisch gesetzt vom Geschäftsführer. Der hat gesagt, okay, komm mal hin, da hinten sind Gäste, die haben dich eingeladen. Da saß ich an diesem Tisch und dann kriegte ich da einen Champagner hingestellt, für den ich natürlich Geld bekam, wenn ich den getrunken habe. Das wusste ich, aber ich wusste nicht, wie viel. Aber ich wusste, ich kriege da, wenn ich das jetzt austrinke, kriege ich dafür Geld. So, und dann sagte einer, wir saßen da mit drei Fummeltanten, und einer von diesen Jungs sagte dann, so, gehen wir denn jetzt ficken oder was? Und ich habe gedacht, oh Mann, ich bin doch Schauspieler.
Aber jetzt, pass auf, wer war das?
Ich weiß es nicht mehr. Irgendein Gas.
Pass auf, ganz ehrlich, nee, da müssen wir jetzt, Entschuldigung, da müssen wir jetzt mal tiefer gehen. Da müssen wir mal tiefer gehen. Wer war das? Und ich sage mir jetzt einen Namen von jemand, der sehr berühmt ist. Wer war es? Weil, dann holen wir so viel Kohle raus, das kannst du in 10 Jahren AIDA nicht verdienen.
Mir fällt jemand ein, der da des Öfteren war, aber mit den Jungs rumgemacht hat. Den Namen kann ich aber sagen, den sage ich, das war Wolfgang Job. Wolfgang Job ist immer da reingegangen und hat aber nicht offiziell eine Flasche Champagner bestellt für die Crazy Boys. Die Crazy Boys waren ja dann nebenan, da war ja quasi dieses Mainstrip-Lokal nebenan. Und da ist Wolfgang Job immer reingegangen und der hat aber gesagt, wir treffen uns gleich draußen. Und dann hat Heinz Diego, der frühere Chef vom Pulverfest, hat dann gesagt, ich finde das unmöglich, der kann doch drin, wie man das so macht, erstmal ein paar Flaschen Champagner bestellen und dann offiziell den Typen mitnehmen. Aber ihr trefft euch immer 3 Straßen weiter, das geht auf mein Geschäft. Also ich, für mich war es zumindest so, ich saß da und habe gedacht, so, das Pulverfest-Kabarett ist jetzt nicht mehr Theater, sondern hier musst du ein bisschen auf dich achten. Und ich wusste, ja, dass das da auch ist, dass das da passieren kann. Und die alten Werte haben mir dann eben gesagt, pass auf dich auf. Und dann habe ich auf mich aufgepasst. Manchmal auch.
Jetzt, pass auf. Und jetzt ist genau das Ding, ne? Und jetzt überleg mal, du bist in einer Situation, du willst gerne was werden, du bist am Anfang deiner Karriere und du kriegst plötzlich mit, wenn du da ein bisschen rum, dich ein bisschen pimpern lässt, dann kriegst du was dafür. Das ist ja, das hast du ja gewusst. Und jeder andere, der da war, hat das auch gewusst. Du hättest dir Vorteile erpimpern können. So, jetzt stell mal vor, du hast das also damals gemacht, weil du bist karrieregeil, du hast gewusst, wie es ist. Natürlich ist das aus heutiger Sicht, würde man sagen, Mensch, das ist aber gemein, dass man den armen Künstler Carré so ausnutzt, aber du hast das gewusst. Du hast das auch für dich wiederum, hast du genutzt, du hast davon profitiert. Und jetzt hinterher, 30 Jahre später, rumzukrähen und zu sagen, das sind alles Dreckschweine, das finde ich, also ich finde es nicht, ich finde es ein diffiziles Thema, aber ich finde es nicht sauber.
Ja, also das ist das, was ich, weil diesen Geschäftsführer, den gibt's noch, der das damals gemacht hat, den nicht mehr in Hamburg, das Pulverfass-Kabarett ist ja jetzt unter völlig neuer Leitung und es läuft alles völlig anders. Ich war noch nicht da, aber ich höre nur Gutes. Ja, das wäre so, als wenn ich jetzt den Geschäftsführer jetzt einen Vorwurf machen würde und würde sagen, du hast mich damals hingesetzt. Ich habe nur da gesessen und habe gesagt, was will der? Ich sah auch so hässlich aus, dass der, der gesagt hat, geh mir jetzt ficken, mit dem Finger auf mich gezeigt hat und dann gesagt, die nehmen wir aber nicht mit. Weil ich sah aus wie eine halbe Hand von links mit meiner riesigen Nase. Ich war ja sowieso als Travestiekünstler festgelegt auf Barbara Streisand und Steffi Graf, weil ich einfach diese riesige Nase hatte. Und deshalb habe ich mir das ganz schnell abgewöhnt, eine schöne Frau sein zu wollen. Und das war ja auch eine kluge Entscheidung. Andere Leute hätten sich vielleicht das ganze Gesicht operiert, die Nase weggemacht. Wir haben das mal damals recherchiert. Also du kannst nämlich, wenn du den Finger so an die Nase hältst, dann kannst du so sehen, wie man die so machen kann. Und wenn du das machst und du schneidest da vorne die Spitze ab von der Nase, dann wäre bei mir nämlich das Problem gewesen, dass mein Kinn viel zu weit vorsteht. Da hätte man dann auch was abraspeln müssen. Und dann ist der Zwischenraum zwischen meiner Oberlippe und der Nase, der ist zu klein, haben mir die Kollegen gesagt. Also du wirst immer ein Mann bleiben, du kannst nie als Frau arbeiten, du wirst nie eine schöne Frau. Und das habe ich mir dann abgeschminkt. Also ich so,
und jetzt pass auf, jetzt habe ich eine ganz gute Nachricht und da siehst du, wie schön, wie gerecht, auch wie für dich vorteilhaft die Entwicklung der neuen Welt ist. Denn heute musst du nur sagen, ich bin wunderschön, ich bin body und face positive, ich bin nose positive. Du bist ein nose positiver Typ und dass du kannst stolz drauf sein, dass du genau diese Nase, weil diese Nase ist das neue Ideal und du fühlst dich einfach gut. Du fühlst dich gut und du fühlst dich als Frau und jetzt kannst du losgehen zum Ortsamt und du kannst dich anmelden, du kannst sagen, mein Name ist Greta, Bertha oder sonst irgendwas. Es ist gar kein Problem mehr. Siehst du, was du früher in der alten Zeit für große Schwierigkeiten, welche Depressionsphasen du durchleben musstest mit der Tatsache, dass du keine Frau sein kannst, sondern ewig ein Mann bleiben wirst, was für ein niederschmetterndes, grausames Ergebnis. Und all das gibt es heute nicht mehr. All das löst sich in Wohlgefallen auf. Gut, wenn man ein Foto anguckt, objektiv, dann ist alles genau das Gleiche wie früher, aber das Gefühl ist gut.
Weil wir so viel aufs Gefühl achten. Ich habe gestern etwas Schönes gelesen. Es muss ja auf alle Rücksicht genommen werden und alle müssen beschützt werden. Deshalb kommen ja die Gefühle so weit nach oben. Klein, man sagt nicht mehr klein. Klein geht gar nicht. Man sagt nicht mehr klein. Man sagt jetzt, du bist anders groß oder Du bist vertikal herausgefordert.
Ja, aber was ist denn jetzt mit Iris und Peter?
Warum? Was ist? Ach, Iris, wer sind denn Iris? Ach, Iris Klein, oder was?
Iris und Klein und Peter Klein. Das ist ja dann vorbei jetzt.
Ja.
Was für ein Niederschmettern. Eben gerade noch im Hochgefühl, jetzt schon niedergeschmettert. Es gibt keine Iris Klein mehr, sondern sie ist jetzt Iris im Quadrat. Oder wie war das? Wie hieß das?
Iris vertikal herausgefordert.
Iris vertikal herausgefordert und Peter vertikal herausgefordert. Ja.
Das ist ja wirklich ein Wahnsinn, ehrlich. Ja, mein Lieber. Haben wir noch ein Thema? Hast du ein Buch? Ich habe wieder nichts.
Ich habe, selbstverständlich habe ich ein Buch.
Warte. Ach, du bist sowas von, du bist ein Streber.
Und zwar heute kommen wir mit etwas ganz anderem. Es geht ja auch darum, mal zwischendurch, auch da muss man ja immer, dass man alle Seiten sozusagen abdeckt. Im Angebot heute habe ich Die marmornen Träume. Ein Thriller, der spielt so eher in den 30er Jahren, 1939, um genau zu sein. Ich lese mal kurz vor, damit wir wissen, um was es sich handelt. Berlin 1939. Während der Welt dem Grauen des Zweiten Weltkriegs entgegenblickt, treffen sich schöne Damen der Nazi-Elite zum Champagner im Adlon. Sie scheinen unantastbar, bis an der Spree eine brutal zugerichtete Frauenleiche gefunden wird. Sie war eine von ihnen und die Spur der Täter reicht bis in die obersten Führungskreise des Regimes. Das ist der Mensch, der auch dieses Babylon Berlin geschrieben hat. Und die purpurnen Flüsse hat er auch geschrieben. Und ich glaube, an Babylon Berlin hat er mitgearbeitet oder irgendwas. Auf jeden Fall ein großer historischer Berlin-Thriller und ein wirklich ein toll geschriebenes Buch, sehr dick, 700 Seiten,
wow,
so ungefähr. Aber ein tolles Buch, auch ein Urlaubsschmöker.
Sehr schön, ja, wir gehen ja auf diese Zeit zu. Ich habe ja jetzt wesentlich mehr Urlaub, als ich eigentlich geplant hatte, dadurch, dass meine ganzen Schiffsreisen ausfallen. Was gibt's zu essen?
Zu essen gibt es heute, da bin ich sehr gespannt, das weiß ich noch nicht. Heute gibt es erstmals Schwarzbrot mit Butter. Das wird in Folie gepackt und dann in die Tasche getan, weil wir fahren jetzt gleich nach Düsseldorf in die verbotene Stadt als Kölner. Und zwar deswegen, weil ich werde sicher heute zum letzten Mal Depeche Mode live sehen.
Oh wow, geht ihr ins Depeche Mode Konzert?
Ja, ich bin ja Gründungsmitglied dieser Band so ein bisschen, weil ich von Anfang an tatsächlich von Anfang an dabei war und auch da mich gerne mit denen immer getroffen habe und wir haben viele gemeinsame wilde Tage erlebt im Rahmen der 101-Tour in Amerika und in Hamburg, immer wenn sie hier waren, haben sie hier, also Europa-Tourneen fingen immer in Hamburg an, aus Gründen der Versorgung mit Substanzen, die hier in Hamburg besser war als in anderen Städten. Und wir haben zusammen auf Bühnen getanzt und es gibt ich habe eine lange Depeche Mode-Geschichte sozusagen und es ist heute, glaube ich, so ein bisschen ein weiterer Abschied.
Ja. War die Band auch der? Sind die denn schon offiziell auf Abschiedstour?
Nein. Das ist also, sie machen ja zu zweit weiter. Ich finde das neue Album nicht gut, aber das ist mein persönlicher Geschmack. Das steht mir auch nicht an, da jetzt über andere irgendwie zu urteilen. Jeder soll das empfinden, wie er will. Ich finde es nicht gut. Ich habe viel mehr und viel tollere Sachen erwartet, aber so ist es halt. Ich bin gespannt. Es kann auch sein, dass wir nochmal auf Tournee gehen, aber für mich ist das Thema Depeche Mode, das war bei der letzten Tournee schon, da kamen wir auf dem Hyde Park und haben ein fantastisches Take-That-Konzert gesehen. In einer lauen Sommernacht haben wir da mit 80.000 Leuten gefeiert, kamen dann nach Hannover. Es war kalt, es hat geregnet. Und das Konzert war komplett lustlos vorgetragen und ich war furchtbar enttäuscht und ich hoffe, dass ich mit diesem Konzert heute Abend zumindest meine Lebensgeschichte mit Depeche Mode zu einem schönen, harmonischen Ende bringen kann. Und dass ich noch einmal Walk in My Shoes hören kann und dabei mit den Armen von rechts nach links winken kann, wie ich das jahrzehntelang gemacht habe.
Wie sagt man denn eigentlich? In allem Ende liegt ein Anfang. Wir fangen ja an zu entertainen. Also ich wünsche dir viel, viel Erfolg da und viel Spaß vor allen Dingen. Und viel Erfolg auf der Suche nach guten Gefühlen da, das meine ich.
Ja, ich kann dir noch eine kurze Geschichte erzählen zu dem Thema, tatsächlich Live-Events. Ne? Wir waren Sonntag waren wir bei Mario Barth. Barth gehen wir immer gerne zusammen hin, tatsächlich. Und zwar deswegen, weil da weißt du ja, was du bekommst. Also da ist weit gefehlt. Denn da passierte Folgendes. Er kam raus und er hat in der ersten Sekunde, mehr oder minder, es schon geschafft, den ganzen Laden anzuzünden, indem er gesagt hat, Freunde, ich sag auch eins, gegendert wird hier nicht. So damit, das hat in der Sekunde, dieser ganze Saal, ausverkaufte Abarclicard, ist explodiert. Wir haben geschrien und geklatscht. Da hat er erzählt, tatsächlich war in Berlin eine Genderbeauftragte bei ihm im Office und haben gesagt, ja, ob er diese Botschaft ja nicht auch auf seiner Tour verbreiten könnte. Er hätte ja so eine große Verbreitung und hin und her. Er hat gesagt, nee, Fräulein, mache ich nicht. Und das da, so fing es an. Und dann hat er eigentlich, muss man sagen, also er kann sich das erlauben. Ich glaube, er ist tatsächlich inzwischen der erfolgreichste Live-Comedian der Welt, muss man auch mal sagen. Also das, ne, so. Der kann sich das erlauben. Der hat richtig gegengehalten. Der Mann ist einer von uns. Und der hat richtig abgeliefert. Und wir haben 2,5 Stunden richtig gelacht. Und das war toll.
Das freut mich sehr zu hören. Denn Mario Barth war ja, man muss nur lange genug durchhalten. Mario Barth war ja auch einer, der, wenn man blöde Witze machen wollte, dann über einen Comedian wurde das gerne über Mario Barth gemacht.
Immer.
Ich weiß, dass Gerburg Jahnke, das fand ich total spannend, Gerburg Jahnke, ihres Zeichens Frauenkabarett-Chefin in Deutschland und eine, ich mag die sehr gerne, die hat den Comedy-Preis für ihr Lebenswerk bekommen von RTL und die hat sich als Laudator, und ich glaube, das hat sie mit Absicht gemacht, Mario Barth geholt, weil alle Comedians über den abgelästert haben und ja, der mit seinem Mann, Frau und Schuhe kaufen Witzen und so, und die hat sich als Laudatoren, hat die sich Mario Barth geholt. Das fand ich total toll.
Und das war wirklich, also muss man einfach sagen, handwerklich, ne? Das ist ein richtig gutes, rundes Programm. Wir haben richtig gelacht. Es gab ein paar spontane Momente, wie das immer so ist und so. Und das war einfach ganz herzlich. Am Ende nochmal ganz, also da hat er ist achtfacher, achtfacher Taufpate. Und jetzt ist es ja so, dass wenn die Kinder dann älter werden, 6, 7 Jahre, dann kommen die natürlich zu ihm und sagen, hier Mario, ich habe mal einen Witz, erzähl mal den lustigen Witz. Und dann hat er für seine Taufpatin, hat er gesagt, pass auf Leute, ich mache eins, ich möchte den Witz, das ist nicht der tollste Witz. Egal, die 6-Jährigen lachen drüber, ich erzähle jetzt den Witz und ich möchte, dass ihr komplett ausrastet. Und dann hat er diesen Witz erzählt, so einen Hasenwitz, ne, von wegen mit Möhrchen und hin und her. Den auch alle kannten, aber das ganze Publikum ist komplett ausgeflippt und er hat das natürlich gefilmt. Und jetzt schickt er seiner Patentochter, schickt er jetzt diesen, dass er diesen Witz erzählt hat und alle sind ausgeflippt. Das finde ich total toll.
Ja,
und das ist mir egal, wie wahr das ist und das ist mir völlig wurscht. Das ist eine ganz geile, emotionale, tolle Geschichte.
Ja, eine schöne Geste.
Ja. Schöne Geste und es stimmt wohl tatsächlich, aber selbst das wäre mir egal. Es ist ein tolles Ende einer Show. Ein ganz emotionales, persönliches Ende. Es war wirklich einfach ein toller Abend.
Ja, schön. Hoffentlich haben wir den auch am 22.06. Da müssen wir nochmal Werbung für machen. Am 22.06. spielen wir in der Kasematte und ich freue mich sehr auf den Abend und hoffe, dass die Hörer diesen Podcast auch weitergeben und weiterempfehlen. Und uns vielleicht dann live mal sehen.
Ja, es wird Zeit, dass wir diesen Podcast auch tatsächlich mal live on stage machen. Das stimmt.
Ja, in diesem Sinne.
Bis dann.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.